Danke.
Frage, warum in der Resolution nichts gesagt zu dem Unvereinbarkeit zu sprechen? Ich bin nach meinem Berufsverbot einmal aus der GEW ausgesprochen worden, dann aus der ÖPV. Inzwischen hat sich die GEW dafür entschuldigt. Ich weiß nicht, was Verdi inzwischen tut. Ich weiß, dass es in der IG Metall immer noch das Problem gibt, der Unvereinbarkeitszuschnittsgesetz mit GEW. Und nach dieser Resolution, die der GEW Hauptvorstand verabschiedet hat, ist es eine gute Gelegenheit, dieses Thema auch in den Gewerkschaften und ihre Verantwortlichkeit wieder ins Bewusstsein zu bringen.
Ja, ich wollte in das Gleiche doch nochmal reingreifen, in die Unvereinbarkeitszuschüsse und die Berufsverbote. Die zwei Mittel gewesen, um die Heimatfront für eine neue Offensive westdeutschen Kapitals in Griff zu kriegen, den Staatsapparat zur Durchsetzung und Durchziehen der Notstandsgesetze reinzuhalten. Das ist das Entscheidende. Das hat der Genosse Müller auch vorhin vergessen zu erwähnen. Es waren tatsächlich 1968, 69 im Bereich der Berufsverbote im Hintergrund wirklich die Notstandsgesetze. Es wurde versucht, den gesamten Staatsapparat nicht nur die intellektuellen Bereiche, sondern auch die Bahn, die Post, die Bundeswehr, die Polizei einzuhalten von Kräften, die gegen die Kapitalinteressen Front machen konnten. Das war eins. Das andere notwendige Ergänzung für diese Maßnahmen war innerhalb der sozialdemokratischen beherrschten Gewerkschaften die Unvereinbarkeitsbeschlüsse, um auch in diesen Bereichen die Gewerkschaften freizumachen von wirklichen Kräften, die gegen das Kapital antreten wollen. Das ist der entscheidende Punkt, den hat der Genosse Müllberg meiner Meinung nach vergessen zu erwähnen. Und das muss hier zur Debatte stehen. Das ist auch der Grund, warum heute gegen die Leute von Occupy, von Leuten wie dem Sozialdemokraten Oberbürgermeister Wettmann losgezogen wird. Solche Freundschaft werden für die Politik und die Interessen des Kapitals. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich glaube nicht, dass ich dir im Wesentlichen widersprechen könnte. Ich danke dir auch für die Nachhilfe. Es ist immer nützlich, wenn man noch neue Dinge erfährt. Und wenn man gründliche Gedanken hört, vielen herzlichen Dank. Ich nehme auch an, dass der Professor Füllbart das auch zur Kenntnis nimmt. So, ich weiß nur nicht, inwiefern wir das einarbeiten könnten in die Resolution. Deswegen bitte ich dich um einen schriftlichen Vorschlag. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe gemeint einen schriftlichen Vorschlag. Gut. So. Jetzt war, du warst zuerst und dann du und dann die Marika. Ja. Ich wiederhole es gleich.
Okay, also dieser letzte Absatz, der besagt, dass man die Akten weiterleiten sollte an das Bundesarchiv, um sie den Betroffenen und der Wissenschaft zugänglich zu machen. Also ich würde auch gerne haben, dass meine Akten vernichtet werden und nicht zugänglich zu machen. Vielleicht kann man das mal begründen, warum das so steht und nicht anders.
Also wir haben das ja in unserer Erklärung auch drin, dass die Akten vernichtet werden sollen. Wir wurden aber darauf aufmerksam gemacht von verschiedenen Unterzeichnern, dass diese Forderung nicht sehr vernünftig ist, sondern wir wollen nicht, dass die Akten vernichtet werden. Das sind historische Dokumente und persönliche Dokumente. Wir wollen die haben, wir wollen die sehen können und wir wollen, dass die veröffentlicht werden. So, das wollen wir. Also insofern ist unsere Erklärung eben nicht das Gelbe vom Ei. Das sind schon ein paar Fehler drin. Jetzt würde ich aber bitten, den Michael Czaskowski da hinten, der sich sehr intensiv da reingearbeitet hat, dass er dazu was sagt.
Also tatsächlich stand dem Aufruf, den auch ganz viele von euch unterzeichnet haben, oder viele betroffen, stand ja drin, Zugänglichmachung und Vernichtung. Und das ist genau das, was wir wollen, dass die Leute selbst über ihre Akten verfügen können. Dann kam die Kritik, das sei ja irgendwie ein Aufruf, diese Akten zu vernichten. Dann haben wir gesagt, nein, das ist es nicht. Und deswegen ist das jetzt nur noch mal zur Erläuterung. Wir wollen selbstverständlich, dass die Leute selbst über ihre Akten verfügen können.
Ja, mein Name ist Charlotte Nieschmacher. Ich war als Sozialdemokratin eine der ersten Berufsverbote, auch Gott sei Dank gut ausgegangen. Ich möchte nur mal noch mal sagen zu der Veranstaltung eben, vieles hat mir sehr gut gefallen, aber ich meine, es ist zu kurz gekommen, den Erfolg, den wir hatten. Wir haben ganz viel Solidarität erfahren, europaweit. Wir haben ganz viele Prozesse gewonnen. Wir haben bei der ILO gewonnen. Willy Brandt hat gesagt, ich habe mich geirrt. Es sind sehr viele auch wirklich positiv gegangen. Also das war wirklich für mich auch persönlich ja, ein fast überlebenswichtiges Erfahrung, dass so viel Unterstützung und Solidarität eben auch zum Erfolg führt. Und jetzt ganz konkret, ich möchte mal fragen, an wen richtet sich die Resolution? Soll die auch der Bundeskanzlerin oder dem Ministerpräsidenten übergeben werden? Dann ist es natürlich richtig, gegen die staatlichen Verordnungen und Erlasse zu protestieren und nicht im gleichen Atemzug Gewerkschaften, die uns ja auch sehr unterstützt haben, die uns Rechtsschutz gewährt haben, gleich im gleichen Atemzug zu nennen. Also es kommt immer darauf an, wer soll Adressat der Resolution sein, und dann sollte man es, damit man damit auch Erfolg hat, kurz und knackig machen und keine meterlangen Ausführungen, denn das wird von der Presse auch nicht genommen und weiterverarbeitet. Das hat uns einfach die Erfahrung gelehrt. Und mein dritter Punkt geht an den dritten Spiegelstrich, den finde ich mit dem Verfassungsschutz, den finde ich, so wie er da steht, zu kompliziert und auch angreifbar. Und ich würde vorschlagen, einfach einen einzigen Satz zu machen, nämlich der gleiche Verfassungsschutz und dann ohne Anführungsstriche, denn da unten haben wir den ja auch ohne Anführungsstriche, also entweder ist es das Bundesamt oder die Landesämter für Verfassungsschutz, dann sollte man auch den offiziellen Namen nehmen und keine Gänsefüßchen, denn Gänsefüßchen finde ich immer auch nicht ganz ernsthaft, muss ich sagen, in der politischen Auseinandersetzung. Nein, er schützt sie nicht, aber er heißt nun mal so. Und wenn man es unten die Behörde meint, dann muss man eben durchgängig im Text die Behörde meinen. Und da würde ich schon sagen, der gleiche Verfassungsschutz, der jahrzehntelang mit Akribie gegen alle vorging und vorgeht, die aus seiner Sicht links von der Mitte stehen, versagte in skandalöser Weise, als es darum ging, die Mörder von der NSU dingfest zu machen. Das ist aus meiner Sicht eine klare Aussage und bedenkt auch ganz klar, und da kann man auch nicht dran zweifeln oder rütteln, das gibt keinerlei Missverständnisse. Es waren die Mörder von der NSU, die eben vom Verfassungsschutz nicht nur nicht gedeckt sind, sondern er hat eben ganz kläglich auf ganzer Linie versagt.
Ich würde gerne kurz zwei Sachen dazu sagen. Erstens, dass mit dem Erfolg, den wir haben und die wir erreicht haben, durch die große Solidarität im In- und Ausland, das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin selber ein Beispiel dafür. Ich hatte zwei Berufsverbote. Ich habe gegen beide Berufsverbote mit großer politischer Unterstützung alle Prozesse gewonnen und bin vor 5 Jahren mit einer Dankesurkunde für 40 Jahre Treuedienst im Land Baden-Württemberg in Pension geschickt worden. Es war ein harter Kampf und er hat 17 Jahre gedauert. Aber es war ein Erfolg. So, und dein Vater war auch ein Erfolg und viele Erfolge. Das ist richtig. Zum Verfassungsschutz. Es ist sehr umstritten, in unseren Kreisen sicherlich sehr umstritten, ob der Verfassungsschutz wirklich versagt hat. Es gibt Leute, und zu denen zähle ich persönlich mich auch, die der Meinung sind, der hat überhaupt nicht versagt, sondern er hat genau das gemacht, was er sollte. Er hat beispielsweise, das ist ja nun durch durch das Fernsehen bekannt. Der hat beispielsweise einem dicken Mann in Nordrhein-Westfalen Geld gegeben, damit er die NPD aufbauen konnte. Und er hockt im Fernsehen und sagt es auch noch zehn vier. Und was der Verfassungsschutz in Thüringen gemacht hat, das weiß ich nicht, ob man das versagt nennen kann. Also das ist umstritten, da müssen wir drüber abstimmen, meine ich, über den Punkt. Der andere Punkt mit den Unvereinbarkeitsbeschlüssen, das ist eine andere Geschichte. Da sehe ich das auch so wie Charlotte, das gehört eigentlich nicht dahin, weil wir wollen mit dieser Resolution, die wollen wir mitnehmen nach Berlin. So. Jetzt kommt die Maria.
Ja, also ich wollte eigentlich, meine Frage hat sich schon beantwortet. Ich wollte auch fragen, an wen sich diese Resolution wendet, aber das ist ja eigentlich wert. Dann wollte ich nur noch bitten, dass vielleicht die Extremistenklausel die Extremismusklausel erklärst, was das ist. Vielleicht weiß es nicht jeder. Ich bin auch mehr als nordisch gestorben.
Nur wirklich kurz, also ich kann auch gleich, vielleicht als Gewerkschafter kann ich was, einen Absatz zu den Unvereinbarkeitsbeschlüssen, den kann man ja als Option, je nach Zielgruppe dann dran oder nicht dran, aber die Extremismusklausel müsste man wohl erklären, das ist das Instrument von Frau Schröder, dass die antifaschistisch arbeitenden Gruppen eben nur dann Geld bekommen, wenn sie erklären, dass sie mit niemandem zusammenarbeiten, der auch nur geradezu im Verdacht steht und so weiter, dass er sozusagen linke Umtriebe macht. So, ich sage es jetzt mal in der vereinfachten Fassung. Dieses ist inzwischen von einem Gericht sozusagen bestätigt worden, dass das so nicht geht. Also dass sie hat da eine dicke Niederlage vor Gericht eigentlich eingehandelt. Ich glaube, es war eine Initiative aus Jena, wenn ich es richtig habe, die dagegen geklagt hat, dass sie muss das Geld erstmal weiter zahlen, das heißt, es geht möglicherweise in die nächste Instanz. Aber es ist wieder der gleiche Angriff mit diffusen Begriffen irgendwie in der Ecke zu stellen und davon abhängig zu machen, ob jemand Geld kriegt, also faktisch arbeiten kann oder nicht. Das macht Frau Schröder als Speerspitze sowieso in der intellektuellen Bewegung.
So weit, so gut. Noch eine Wortmeldung.
Entschuldigung, ich schätze. Darf ich zum Unvereinbarkeitsbeschluss als Gewerkschafter einsetzen? In der Option, also ich bin ja selbst einer, wir haben das ja auch in der GEW glücklicherweise geschafft, dass es eine konsequente Distanzierung gab. Und ich sage immer, nicht die GEW hat sich entschuldigt, sondern die GEW hat die Betroffenen um Entschuldigung gebeten. Ich bin immer der Auffassung, jemand kann sich gar nicht selbst entschuldigen. Muss man die anderen fragen, ob die das denn zulassen. Deshalb könnte man gegebenenfalls einen vierten Absatz anhängen. Wie gesagt, wenn man das der Kanzlerin übergibt, weiß ich nicht, ob man da einen vierten Absatz braucht, aber wenn man ansonsten in die Öffentlichkeit geht, meine ich, kann es doch sein, wir fordern von den Gewerkschaften eine konsequente Abkehr und Distanzierung von den Unvereinbarkeitsbeschlüssen. Oder des Weiteren fordern wir, weil es ja sozusagen ein anderer Adressat ist, als so eingeleitet, ein solcher Absatz, finde ich, kann nichts schaden, auch im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften. Es wäre ein Vorschlag, das aufzugreifen, zur Güte, aber ich sage auch nochmal, insgesamt führt es jetzt inzwischen zum Problem, dass wir, glaube ich, diese Veranstaltung nicht mehr sozusagen Runde kriegen, wenn wir die Diskussion jetzt über jedes Detail beginnen. Es geht meines Erachtens darum, ich will ja nochmal als Hauptmoderator sagen, diese quasi per Akklamation, diese Resolution dann zu bestätigen, wenn ich jeden Absatz jedes Detail zu machen. Aber
ja. Ja, ja, da ist ein Antrag zur Geschäftsordnung von meiner Frau. Die rettet mich jetzt.
Ich versuche es. Ich
Klaus hat ja schon gesagt, natürlich ist das nicht das Gelbe vom Ei. Und über jede einzelne Form könnte man ein Buch schreiben, dann wäre es präziser, wahrscheinlich und ergänzen und so. Ich würde vorschlagen, wir gehen mit euch zu Rate. Könnt ihr leben mit diesem Text in seiner Unvollkommenheit? Dann lasst uns verabschieden in dem Bewusstsein, dass wir noch tausend Sachen sagen können.
Nochmal zur Geschäftsordnung.
Ja, ganz einfach, eine Gegenrede. Ich bin als alter, in Anführungszeichen, Moskowiter dafür, dass wir diese Unvereinbarkeitsgeschichte mit reinnehmen. Und zwar aus einem ganz einfachen, auch aus einem ganz einfachen subjektiven Grund. Ich, Hörze Nocker aus Potsdam, ehemals Marburg und Kassel, schäme mich für mein Verhalten in dieser Zeit, wo ich die Parteilinie vor meinen eigenen Kopf gestellt habe. Und das müssen wir politisch, das müssen wir nicht nach außen unbedingt so sagen, aber politisch sollten wir es umsetzen.
Sehr gut. Jetzt kommt ein Vorschlag zur Geschäftsordnung von mir. Ich schlage vor, ihr akzeptiert, wenn ich jetzt einfach die Diskussion abbreche. Und wenn ich die Pause verkünde, ich schlage euch vor, dass ihr in der Pause diese Fragen weiter diskutiert und dass wir dann nach der Pause, dass wir dann zu einem Beschluss kommen. So. Nein, und lieber ich.
Darf ich nochmal ganz kurz, also nur zur Erläuterung, das, was wir im Juni im Ministerpräsidentenkonferenz erreichen wollen, das ist ohnehin die Resolution der Betroffenen, die über lange Monate hinweg unterzeichnet haben. Es geht, also deswegen, es geht hier jetzt, ich will es nicht kleinreden, aber es geht hier jetzt um nichts Grandioses, es geht einfach nur noch um eine Lebensbedrohung dieser Versammlung. Und die ist es, glaube ich, jetzt nicht so unglaublich wichtig, dass wir die im Detail diskutieren. Ich finde es, alle Initiativen, die das weiter in die Öffentlichkeit tragen, die es auch innergewerkschaftlich, vor allem was die Vereinbarkeitsbeschlüsse betrifft, weiter thematisieren, sind natürlich zu begrüßen. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt über die Resolution für heute Abend nicht so einen Riesenkopf machen. Also wenn ihr einigermaßen damit leben könnt, würde ich euch einfach bitten.
Ich bitte um eure Zustimmung, dass ich noch die Cornelia sprechen lasse, weil ich hält es nicht aus jetzt.
Ich halte es nicht aus. Cornelia Bustin aus Hannover, ich halte es deswegen nicht aus, weil in diesem Text fehlt mir ganz entscheidend die Formulierung, dass wir auch die Aufhebung des Radikalerlasses fordern durch die Ministerpräsidentenkonferenz. Also wenn wir das in Berlin vorlegen wollen, auch zu diesem Anlass, finde ich, müsste explizit diese Formulierung drin sein. Und ich möchte vorschlagen, dass wir fordern ein sofortiges Ende der Berufsverbotspolitik auf allen Ebenen und die Aufhebung des radikalen Erlasses durch die Ministerpräsidentenkonferenz, dass wir das bitte noch so ergänzen.
Ja. Ich werde das jetzt als Zustimmung. Vorschlag. Jetzt möchte ich den Michael richtig interpretieren. Du bist der Meinung, wir machen jetzt ein Meinungsbild, eine Abstimmung. So. Dann machen wir das jetzt. Wer kann.
Vereinbarkeitsbeschlüsse als vierten Absatz des Weiteren und so weiter.
Nein.
Da gibt es Gegenrede.
Nein. Da würde ich dabei bleiben, dass wir sagen, das ist eine interne Geschichte, es ist eine Geschichte innerhalb der Gewerkschaft und das gehört nicht nach Berlin.
Ja, genau. Natürlich werden wir der Kanzlerin das so nicht aufs Brot schmieren. Aber in der inneren Arbeit und so weiter, da muss das rein.
Ich habe die Resolution jetzt nicht so verstanden, dass sie nur ein internes Arbeitspapier sein soll. Wenn sie das sein soll, dann gehört das natürlich rein. Aber eigentlich hatte ich gedacht, das ist eine Erklärung, die wir nach außen in die Öffentlichkeit geben und an die Politik geben und an die Ministerpräsidenten geben und an dieses Wesen noch oben zu übertonen. Dann tu das doch! Niemand hindert dich doch dran. Mach das doch! So. Wollen wir jetzt abstimmen?
Ja.
So, dann stimmen wir jetzt ab. Wer kann der Resolution mit den paar Änderungen zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. So, ich auch. Wer ist dagegen? Wer von denen, die dagegen sind, könnte aber trotzdem damit leben? Wir brauchen gar nicht zu machen, das machen wir bei Attacco. Damit ist die Resolution mit übergroßer Mehrheit angenommen. Ich danke euch und bin froh, dass es vorbei ist.